Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Wir stehen für Erneuerung und Stabilität mit Blick in Richtung Zukunft. Ihre Gastgeberin Katrin Baumann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Mein Gast heute, Stefan Schweighofer, Dozent unter anderem an der Uni in Salzburg und nebenbei auch Lehrer an der HTL für Design in Innsbruck. Stefan, vielleicht magst du dich selber ganz kurz vorstellen, was hast du bisher so gemacht und was sind deine Schwerpunkte? Wobei da bitte noch nicht zu viel verraten, weil über die wollen wir später noch ausführlich reden.
Alles klar, ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freue mich, dass ich da sein kann. Ja, über die Schwerpunkte sprechen wir dann später nochmal. Ich habe Deutsch und Italienisch auf Lehramt studiert, das in Graz studiert und war auch in Florenz und in Coimbra in Portugal, habe Auslandssemester gemacht und bin dann eigentlich direkt nach dem Studium nach Rom weitergegangen an die Universität, um dort eben über den ÖAD Deutsch zu unterrichten. Das war 2 Jahre lang während Corona. Dann war es natürlich, ist die Situation in Italien immer etwas schlechter geworden, ja, muss man sagen. Und habe mich dann dafür entschieden, dann zurückzukommen nach Österreich und habe dann angefangen in Salzburg an der Universität und wohne in Tirol und bin auch Lehrer an der HTL Bauinformatik Design. Genau.
Wie lässt sich das vereinbaren? Du bist ja ein paar Stunden beim Unterrichten an der HTL und dann die restliche Zeit in Salzburg an der Uni.
Genau. Eigentlich ist das super coole Sache, muss ich sagen, weil man hat diese Möglichkeit, man hat quasi diese 2 Hüte auf. Ich bin einerseits in Salzburg in der Lehrerinnenbildung, Pädagoginnenbildung, mache einmal Doktorat zusätzlich. Und das ist natürlich toll, wenn man da sozusagen die Theorie und die Praxis einfach immer direkt verbinden kann. Ja, man kann so gut verstehen, was in der Schule funktioniert, was auf der Universität gelehrt wird, wie passt das zusammen, wo müsste man anpassen, sozusagen dieses Bindeglied zu sein zwischen Schule und Universität, das gefällt mir, das ist super.
Das klingt ja sehr gut. Theorie und Praxis verbinden ist immer eine gute Kombination. Und Stefan, du hast es eh schon angesprochen, jetzt mehr oder weniger. Lehrerbildung ist eines deiner Schwerpunktthemen. Die Frage stellt sich für manche Zuhörer vielleicht, warum jetzt du da sitzt beim Parteipodcast, aber du hast dich bereit erklärt, auch bei unserem Reformprozess ein bisschen mitzuarbeiten. Wir haben ja da bewusst auch sitzen auf Experten, die ein bisschen außerhalb unserer Bubble sind. Und es geht auch um Partizipation und Staatsbürgerbildung. Jetzt ist es gerade ein wichtiges Thema, das man natürlich auch in der Schule schon den Jüngsten vermitteln muss. Wie kann man dann am besten Lehrer dafür sensibilisieren oder Lehrerinnen dafür sensibilisieren, damit sie dem Nachwuchs korrekte und passende politische Inhalte beibringen?
Das ist eine sehr komplexe Frage, glaube ich, weil momentan ja der Trend ist, sozusagen die Politik oder politische Bildung, Politik im Allgemeinen eher wieder ein bisschen rauszubringen aus der Schule, habe ich so das Gefühl oder auch die Befürchtung. Wie kann man das den Schülerinnen und Schülern gut beibringen? Indem man Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit gibt, vorab sich ein bisschen sozusagen zu informieren, sich vorab zu bilden, ja, um ihnen einfach den Lehrerinnen und Lehrern einfach das Handwerkszeug mitzugeben, was sozusagen politische Bildung ist. Und das nicht nur in Geschichte und politische Bildung, sondern eigentlich fächerübergreifend. Ja, und da ist natürlich die Universität, pädagogischen Hochschulen sollten da natürlich federführend sein.
Genau. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer selber ganz überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind und dann dieses Demokratieverständnis weitervermitteln.
Für unser System auf jeden Fall, ja, also überzeugte Demokratinnen und Demokraten sein, mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. Wenn wir zum Beispiel in der Klasse stehen, da kommen oft so viele unterschiedliche Themen, die prasseln auf Lehrerinnen und Lehrer ein, ja. Und das sind ja auch extrem aktuelle Themen, wie jetzt zum Beispiel der Nahostkonflikt. Und manchmal fragen die Schülerinnen und Schüler vielleicht nicht in Geschichte, ja, sondern da fragen sie den Chemielehrer, ja, weil sie mit dem gut klarkommen. Und dann wollen sie darüber sprechen vielleicht, ja. Es ist mir schon klar, der Nahostkonflikt ist kein Thema in Chemie, ja. Aber grundsätzlich haben wir ja sozusagen dieses fächerübergreifende Element der politischen Bildung und der Demokratieerziehung. Und man sollte den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit geben, das dann auch auszuüben, sozusagen einzubauen in den Unterricht. Und oft ist es aber leider so, dass die Universitäten, die pädagogischen Hochschulen Demokratieerziehung beispielsweise nur als Wahlfach anbieten. Ja, da haben wir sozusagen, da glaube ich zumindest, müsste man daran arbeiten, dass man Demokratiebildung, Demokratieverständnis noch viel stärker auch im Lehramtsstudium, in der Lehramtsausbildung fördert.
Auch direkt als Wahlpflichtfach politische Bildung oder wie du sagst, eben fächerübergreifend, dass es überall im Teil des Lehrplans sein sollte?
In der Schule sollte es grundsätzlich überall Teil des Faches sein. Ja, genau. Das ist sozusagen schon so. Aber natürlich, wenn ich auf der Universität oder in den Hochschulen nicht damit in Berührung komme, dann wäre ich jetzt als Lehrerin und Lehrer, außer ich bin sowieso politisch interessiert, dann werde ich als Lehrerin und Lehrer sagen, boah, na, das ist mir zu heikel. Ja, ist ja immer natürlich halt die Gefahr, gleich in ein bestimmtes Eck gestellt zu werden. Ja, und eben einfach mit diesen Hindernissen auch klarzukommen, könnte man den Lehrerinnen und Lehrern das schon eben vorab ein bisschen mitgeben.
Stefan, du hast schon angesprochen, der Nahostkonflikt, das ist eigentlich ganz ein aktuelles Beispiel, um den Schülerinnen und Schülern auch Sensibilität für Medien und für Berichterstattung mitzugeben. Fake News ist eigentlich speziell seit Trump aktueller denn je. Wir haben jetzt gerade gesagt, ein Nahostkonflikt, aktuelles Beispiel, da werden über Social Media sofort Botschaften verbreitet, die dann ungefiltert eigentlich auch eben an Kinder und Jugendliche herankommen. Wie kann man denn gerade den Jüngeren beibringen, dass sie einfach sensibel mit der Berichterstattung umgehen müssen, dass sie Dinge auch hinterfragen müssen?
Ah, da ist es so, man müsste mal definieren, wann man damit überhaupt startet. Ja. Ich denke mir, nicht nur Fake News und so weiter ist sozusagen das große Problem, sondern die ganzen neuen Technologien, die jetzt dazukommen, die eben Fake News quasi selbstständig generierend sozusagen erstellen, also künstliche Intelligenz, hat natürlich enorm viele Vorteile, aber hat auch in dem Bereich natürlich, stellt uns vor gewisse Problematiken. Ich kann aus meiner täglichen Arbeit quasi sprechen. Ich habe letztes Semester mit Schülerinnen und Schülern zu künstlicher Intelligenz gearbeitet, im Deutschunterricht. Ja. Mhm. Auch das wichtig, ja, weil ich, also Deutsch verstehe ich also so, dass man aktuelle Themen neben der Literatur, ja, in der Oberstufe, dass man aktuelle Themen aufnimmt und darüber diskutiert. Und da sozusagen habe ich mit ihnen an künstlicher Intelligenz gearbeitet und wir haben uns angeschaut, wie Reinforcement Learning funktioniert und so weiter im Deutschunterricht, wie Texte generiert werden, wie Bilder generiert werden, worauf man da aufpassen muss, wie künstliche Intelligenz in Social Media verwendet wird. Und ich glaube, allein das Beschäftigen damit, sozusagen mit Hilfe der sozialen Medien, die sie täglich nutzen, also das Handy wirklich im Unterricht in die Hand zu nehmen und sagen, schaut euch euren Feed durch, was steht da drinnen, was wird euch da gebracht, warum wird das gebracht? Also dieses kritische Hinterfragen direkt im Unterricht, das Handy da so zu integrieren, das ist schon ein wesentlicher Teil dazu, dass sie ein bisschen sensibler werden. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, diese Einheit, diese mehreren Einheiten zu künstlicher Intelligenz und Social Media, die ich letztes Semester gemacht habe, kann ich dieses Semester so nicht wiederholen, weil sie so viel getan hat, ja, dass es sozusagen eigentlich schon alles veraltetes Wissen unter Anführungszeichen ist. Das heißt, dieses Up-to-Date-Bleiben, und da sind wir wieder bei der Lehrerinnenbildung, ja, oder beim Lehrerberuf generell, dieses Up-to-Date-Bleiben und dieses immer den Unterricht neu konzeptionieren, neu zu entwickeln, das wird, glaube ich, immer wichtiger.
Ist es schwierig, gerade bei Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt vielleicht schon 40, 50 oder kurz vor der Pensionierung sind, dass die sich überhaupt noch motivieren, sich selbst weiterzubilden und Stunden neu vorzubereiten?
Das kann man, glaube ich, nicht so generell sagen. Also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die bilden sich laufend weiter. Ja? Und ich glaube, das ist auch der Großteil. Ich habe so viele engagierte Kollegen. Es gibt dann natürlich auch manche, die grundsätzlich auch schon nach 3 Jahren sagen, ich habe jetzt all mein Material zusammen, ich mache jetzt immer das Gleiche. Also das ist so eine heterogene Gruppe. Ich glaube, das ist schwierig, das so pauschalisiert zu sagen. Ich hatte an der Uni zum Beispiel eine Vortragende, der war selbst Lehrerin, der war dann schon über 70. Und ich war total beeindruckt, weil sie sich für jeden Kurs immer wieder neu vorbereitet hat.
Wow.
Ja. Also gut ab, ja.
Das klingt einmal sehr gut, sehr ambitioniert vor allem. Wir reden auch eben über Partizipation. Die Frage, die zum Beispiel dem Landeshauptmann immer wieder gestellt wird, ist, wie kann man denn überhaupt noch junge Menschen für Politik begeistern? Fängt diese Begeisterung denn in der Schule an?
Die Begeisterung für Politik fängt überall an. Das fängt auch in den Medien an, ja, in der Art und Weise, wie Medien über Politik berichten, glaube ich. Und gerade wenn es um Partizipation geht, denke ich eben, die Menschen, auch die jungen Menschen, die sind ja nicht politisch desinteressiert. Die sind interessiert an Politik. Also das merke ich auch immer wieder. Ja? Weil Politik beeinflusst unser ganzes Leben. Und politische Diskussionen, die gibt es immer wieder in jeder Klasse, in jedem Lebensbereich. Aber sie sind ein bisschen Politik verdrossen, kommt mir vor. Und das wird natürlich auch geschürt, ja, immer wieder. Dieses Denken, ja, was tut die Politik für mich, ja, oder dieses, nicht Teil sein zu können, obwohl man vielleicht Teil sein möchte, weil eigentlich ist die jüngere Generation größtenteils sehr engagiert, ja. Und möchte wirklich teilhaben an Prozessen, möchte mitreden, möchte vielleicht teilweise auch mitbestimmen. Ja, natürlich muss man schauen, wie funktioniert das, wie baut man das sozusagen in das politische Alltagsgeschehen auch ein. Aber der Wille zur Mitgestaltung, glaube ich, ist bei vielen schon da. Ja.
Und vor allem das Gestalten geht ja eigentlich weit über das klassische Wählen hinaus. Also Politik kann so viel mehr. Da kann man gerade junge Leute auch entsprechend einbinden. Und ich gehe davon aus, dass auch da in den Schulen oder über die Lehrerinnenbildung die jungen Menschen auch schon dafür sensibilisiert werden, wie man sich organisiert, wie man sich wirklich einbringen kann, auch im politischen Prozess.
Mir ist jetzt gerade eine bildungspolitische oder sagen wir so eine Theorie der politischen Bildung eingefallen, sozusagen, ja. Inwieweit wir als Schule, als Lehrerinnen und Lehrer, also auch als Gesellschaft vielleicht wollen, dass sich Menschen oder junge Menschen engagieren. Und das Idealbild eines politischen Bildners ist eigentlich, dass man Aktivbürger hat, die politische Aktivbürger, die sich in jeder Situation sozusagen engagieren, in jeder Situation einbringen und so weiter. Wohl wissend, dass das sozusagen eh nicht funktionieren kann. Einerseits, weil ist auch so, dass es nicht jeden interessiert, ja. Und andererseits, weil zu viele Köche dann auch oft auch den Brei verderben. Ja. Also das ist mir schon klar. Ich glaube, die Sensibilisierung für Schülerinnen und Schüler in der Schule politisch aktiv zu werden, die kann man noch massiv ausbauen. Politisch aktiv, nicht im Sinne von unbedingt politisches Mandat, vielleicht auch, ja, aber auch gesellschaftspolitisch aktiv. Also diese Unterstützung zu gewährleisten. Du hast recht, das beginnt nicht bei Wahlen oder endet nicht bei Wahlen. Und das endet auch nicht im Schulgemeinschaftsausschuss. Ja, das endet auch nicht dabei, dass man einmal im Jahr den Schulsprecher oder den Klassensprecher wählen darf. Ja, Mitbestimmung verstehe ich schon so, dass das ein All-Year-Round-Prozess ist eigentlich. Dass man immer wieder mal die Möglichkeit hat, wenn man möchte, einzutauchen und zu sagen, das ist mein Thema, dafür brenne ich, da habe ich was dazu zu sagen, horch's mir bitte mal zu und dann vielleicht auch sozusagen erklärt, warum das vielleicht so nicht funktioniert, ja, von politischer Seite. Also, aber zumindest die Anregungen ernst nehmen und aufnehmen.
Ich habe auch in Bezug auf Partizipation das Gefühl, es gibt eine riesige Generationen-Gap zwischen Jung und Alt. Zum Beispiel sind Schülerinnen und Schüler heute viel eher dazu bereit, für Fridays for Future oder was auch immer auf die Straße zu gehen, als einen Leserbrief zu schreiben. Und die ältere Generation sieht es genau umgekehrt. Die wird sich nie auf die Straße stellen oder kaum auf die Straße stellen, um aktiv für was zu demonstrieren, aber scheut sich vielleicht nicht davor, auch im Internet oder in einem klassischen Medium die Meinung kundzutun.
Da müsst ihr jetzt spekulieren. Warum das so ist, oder? Wäre quasi die Frage. Vielleicht geht es da auch in gewisser Weise um Anonymität, ja, also dass man in der Masse dann vielleicht doch anonymer ist, obwohl es dann genug Menschen gibt, die eigentlich gar nicht anonym sein möchten, sondern einfach sagen, dass dafür stehe, dass, und da gebe ich auch meinen Namen dafür her. Ja, das möchte ich umsetzen, das möchte ich verändern. Da müsst ihr jetzt spekulieren, aber das ist
schwierig. Wir spekulieren nicht. Ja. Aber wobei, eine Spekulation darf ich vielleicht noch in den Raum werfen, liegt es daran, dass die Jugendlichen heute andere Vorbilder haben? Hat man früher vielleicht einen Präsidenten oder Premierminister als Vorbild gehabt und heute sind es einfach nur noch die klassischen YouTuber, Influencer, die einfach ganz andere Dinge vorleben?
Die klassische Social-Media-Kultur, die ich jetzt so erlebe, wo es eben sozusagen um nichtssagende Flammen geht und irgendwelche Bilder vom Fußboden, die man sich schnell zuschickt, ja. Also, sage ja, habe ich ja gerade letztens in der Klasse gesagt, ich verstehe es nicht, ja. Aber muss man akzeptieren.
Die Snapchat-Logik.
Genau, ja, genau. Das ist was, da haben wir, glaube ich, vielleicht auch zu wenig Einblick. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt, dass sozusagen ein Premierminister oder ein Politiker oder Politikerin kein Vorbild sein kann für junge Menschen. Ich glaube, da gibt es schon auch viele, die sagen, ja, das finde ich Wahnsinn, was dieser Mensch tut. Aber natürlich die Präsenz von Influencern in den sozialen Medien ist natürlich logischerweise nicht extrem hoch. Und Politikerinnen und Politiker geben ihr Bestes, glaube ich, oft, da präsent zu sein. Aber ja, ziehen halt nicht so gut wie irgendein Social-Media-Influencer.
Ja, Stefan, vielleicht ein ganz anderes Thema. Reden wir doch noch kurz über deine Dissertation. Kannst oder willst du uns schon das Thema verraten?
Das Thema kann ich gern verraten. Es geht eigentlich um den idealen europäischen Bürger. Ich arbeite mit Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich, habe Workshops gemacht und habe mit ihnen in einem, es ist wieder ein partizipativer Prozess, weil eben in der Forschung und in der Wissenschaft gibt es auch diese Diskussion, wie brechen wir diesen Elfenbeinturm auf? Ja, da sind sie Politik und Wissenschaft ziemlich ähnlich. Wie bringen wir Menschen dazu, Wissenschaftsskepsis abzubauen, indem wir sie mit reinnehmen in den Prozess? Ja, so als Klammer. Wo ich mit Schülerinnen und Schülern eben arbeite und sie fragt, wie schaut denn so ein idealer europäischer Bürger für euch aus? Was muss der können? Was braucht der, um sich gut entwickeln zu können? Und ich bin immer wieder überrascht, was da für interessante Ideen rauskommen. Ja? Mhm. Ideen, die Hand und Fuß haben. Also diese Arbeit, die ich mit ihnen mache, die gipfelt dann sozusagen in Empfehlungen, wie ein idealer europäischer Bürger sein sollte und was er braucht. Ja? Diese Empfehlungen werden dann eben weiter analysiert von mir, auch mit den Schülern teilweise. Mhm. Und diese Daten werden dann ausgewertet. Ja? Und diese Empfehlungen sind teilweise wirklich oder größtenteils wirklich, wirklich interessant. Ja, also von Dingen wie klassische Nachhaltigkeitsthemen, die in der Schule stark verankert sind, wie zum Beispiel einen Second-Hand-Job aufmachen, ja, bis zum, natürlich das beschäftigt die jungen Menschen sehr, bis zum L17-Führerschein, der europaweit gelten sollte und so weiter. Ja. Also auch dann europäische Themen eigentlich, da kommt ganz, ganz viel. Ja, sehr interessant.
Das klingt sehr spannend. Bin ich gespannt, wenn wir das dann irgendwann auch in schriftlicher Form nachlesen können. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei unserem Podcast mit dabei warst und alles Gute weiterhin für deine akademische und berufliche Laufbahn.
Vielen Dank, danke für die Einladung.